Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Schön, dass Sie zuhören. Weimar unter den Palmen, so haben manche den Stadtteil Pacific Palisades in Los Angeles genannt, weil Deutsche aus der Weimarer Republik, aus dem Deutschen Reich später, dorthin ins Exil gegangen sind, wie Thomas Mann oder Leon Feuchtwanger. Dort, wo die beiden gewohnt haben und wo sie Exilfreunde wie Bertolt Brecht, Alfred Döblin oder Max Horkheimer empfangen haben, dort können auf Einladung des Auswärtigen Amtes, der Bundeskulturministerin und Stiftungen Autorinnen, Komponisten, Künstlerinnen für einige Monate leben und arbeiten. In der Villa Aurora seit Mitte der 90er Jahre und im Thomas-Mann-Haus seit der Eröffnung 2018. Jetzt wäre gerade der Pianist Igor Levit in Residenz im Thomas-Mann-Haus. Er hat aber L.A. verlassen, wie er selbst auf Instagram gepostet hat, denn es brennt ja dort seit Tagen und auch in Pacific Palisades. In der Villa Aurora wollte der Regisseur Ilka Çatak zusammen mit Johannes Dunker an zwei Drehbüchern arbeiten. Nächsten Monat sollten der Autor und Jurist Ronen Steinke und der Comedian Oliver Polak in die Villa Aurora. So steht's auf der Homepage. Und auch wenn die Häuser nicht so beschädigt sein sollten, die Gegend drumherum ist es dafür umso mehr. Über die aktuelle Situation in L.A. und die Auswirkungen auch auf die amerikanische Filmindustrie, darüber sprechen wir gleich hier in der Sendung. Paris Hilton, Jeff Bridges, Billy Crystal, James Woods, Diane Warren, Jean Aiko. Das sind Menschen aus L.A., deren Häuser verbrannt sind. 10.000 Häuser sind in den Flammen verbrannt. 180.000 Menschen sind evakuiert worden. Das Gute, es gibt Krankenhäuser und Solidarität in Los Angeles und Geld. Anders als in anderen Katastrophen und Kriegsgegenden der Welt. Über die aktuelle Situation und die Auswirkungen auf das, wofür L.A. ja am bekanntesten ist, auf die Filmindustrie, darüber habe ich vor der Sendung mit Antje Sieb gesprochen. Wie ist denn die Lage insgesamt in Pacific Palisades und in den Hügeln rund um L.A.?
Es gibt langsam erste Lichtblicke, zumindest die kleineren Feuer sind schon ein bisschen kontrolliert. Und auch die beiden größeren Feuer, da gewinnt man allmählich ein bisschen Kontrolle. Also man hat es an einigen Stellen schon geschafft zu verhindern, dass das Feuer sich weiter ausbreitet. Die Feuerwehr versucht ja, die Brände sozusagen einzukreisen, da Schneisen zu schaffen, damit das Feuer sich nicht weiter fressen kann. Und das gelingt allmählich an einigen Stellen bei den großen Bränden, aber sie sind eben immer noch nicht kontrolliert.
Gibt es schon Prognosen darüber, wann sich die Lage wirklich wieder beruhigen wird?
Ja, das hängt auch so ein bisschen hier immer vom Wetter ab und da haben wir im Moment das Problem. Es soll zwar dann ab heute diese ganz hohe Feuergefahr erstmal übers Wochenende sich ein bisschen entspannen mit den Winden, aber es könnte sein, dass es Anfang der Woche dann tatsächlich nochmal wieder losgeht mit eben diesen Santa Ana-Winden, die immer diese Brandgefahr verstärken und das macht natürlich allen Sorge. Aber es sind momentan ja wirklich sehr viele Einsatzkräfte vor Ort und es geht momentan tatsächlich ein bisschen voran, aber einen Zeitplan kann einem da niemand geben. Das kann schon lange dauern, bis so ein großer Brand wirklich unter Kontrolle ist, bis er aus ist, dann noch länger.
Wie ist denn die Situation und die Atmosphäre in Los Angeles? Also es wurde ja und wird ja auch gerade von Menschen mit viel Kanalpower gehört, dass sie zu Solidarität, zu Hilfe aufrufen. Passiert das?
Ja, da gibt es schon viel Hilfsbereitschaft. Also es gibt alle möglichen Angebote, auch von zum Beispiel von Firmen, dass mit Unterkünften ausgeholfen wird, dass es Rabatte gibt, auch von Restaurants und dergleichen. Und natürlich gibt es auch Freiwillige, die helfen wollen, auch wenn das natürlich immer nicht so einfach zu organisieren ist bei solchen Großereignissen.
Dann kommen wir jetzt zur Filmindustrie. Also die Warner und Paramount Studios sind geschlossen diese Woche. Universal hat wieder aufgemacht. Was ist denn über Schäden bekannt, was diese großen Produktionsstätten angeht?
Ob es da jetzt direkt tatsächlich Schäden gegeben hat, das Feuer in Hollywood, das ist ja erfreulicherweise relativ schnell gelöscht worden. Also da kann ich jetzt im Detail gar nicht so viel dazu sagen, aber es ist natürlich so, dass Schauspieler, Kameraleute, Techniker, die wohnen ja, leben ja alle auch in Los Angeles, sind zum Teil auch selbst betroffen jetzt von den Bränden. Das ist natürlich so. Und dann ist es auch so, dass Dreharbeiten zum Teil auch verschoben werden müssen, weil wenn man zum Beispiel in den Evakuierungsgebieten drehen wollte, das geht natürlich jetzt gar nicht. und auch außerhalb der Gebiete. Hier ist der Notstand erklärt momentan. Das heißt, Sicherheitspersonal, was man vielleicht für Dreharbeiten brauchen würde, das steht momentan möglicherweise gar nicht zur Verfügung, weil es eben anderswo benötigt wird.
Solche Serien sehen wie Grey's Anatomy oder Hacks oder die Talkshow von Jimmy Kimmel, die eben, wo Dreharbeiten unterbrochen werden müssen. Aber auch die Oscar-Nominierungen, die am 17. Januar, also in einer Woche, verkündet werden wollten, die wurden jetzt auch verschoben.
Genau, die wurden verschoben und es wurden auch Premieren abgesagt, natürlich Filmpremieren, die hier ja sonst immer stattfinden. Auch kleinere Awards wie Critics' Choice zum Beispiel, der hätte jetzt auch stattfinden sollen, ist verschoben um 2 Wochen. Die Nominierungen für die SAG Awards sind einfach nur veröffentlicht worden, es gab keine große Verkündung, all das sind so Details.
Mhm. Na, mal sehen, wie sich das auf die Oscar-Verleihung und die Terminierung auswirken wird. Bis dahin ist es ja noch was, bis zum 2. März, dann soll die Verleihung der Oscars stattfinden. Vielen Dank erstmal für den Moment und alles Gute, Antje Sieb nach L.A.
Gerne.
Was für ein Verrat. Soldaten aus dem Senegal haben im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Alliierten gegen Nazi-Deutschland gekämpft. Aus der Kriegsgefangenschaft haben sie dann im Senegal im Camp de Tiaroy Aufnahme gefunden und wurden da von den französischen Kolonialbeamten unterdrückt. Schlechte Lebensbedingungen und auch ihre französischen Francs konnten sie nur zur Hälfte des offiziellen Wechselkurses tauschen. Und als sie sich dagegen wehren wollten, wurden viele von ihnen erschossen. Dass das Verhalten der französischen Soldaten zum Massaker geführt hat, das hat der französische Präsident Macron zum ersten Mal von französischer Seite zugestanden, Ende vergangenes Jahr im November in einem Brief an die senegalesische Regierung. Und jetzt erzählt das Kölner Schauspiel von dem Massaker. Aus dem Schatten Tiaroy heißt das Stück von Alexandra Badea, das heute Abend deutschsprachige Erstaufführung hatte. Stefan Keim war in der Premiere. Das klingt nach einem bedrückenden Abend.
Das ist es auch, wobei ich gerade ziemlich hin und her gerissen bin, denn auf der einen Seite ist das ein wichtiges und mir bisher völlig unbekanntes Thema und ehrlich gesagt auch nur durch diese Theateraufführung bin ich auch darauf aufmerksam gemacht worden. Nur leider habe ich den Eindruck, dass Alexandra Badea nicht wirklich die Mittel findet, um sich damit überzeugend auseinanderzusetzen. Ich erzähle vielleicht erstmal die Geschichte. Das Ganze beginnt in den 70er Jahren. Wir lernen Amar kennen, einen Afrikaner, der feststellt, er ist eigentlich in Frankreich bei Adoptiveltern aufgewachsen, dass sein Vater zu den Menschen gehört, die damals umgebracht worden sind. Und er verlässt seine Frau, die schwanger ist von ihm, das wissen die beiden noch nicht, aber er kommt erst wieder zurück, als das Kind auf der Welt ist. Er ist von diesem Trauma, das er da plötzlich entwickelt und anscheinend doch irgendwie mit sich schleppt, so in Anspruch genommen, dass er gar nicht mehr an Gegenwart und Zukunft denkt, sondern nur darauf geeicht ist, er muss diese Vergangenheit aufklären. 30 Jahre wird er dafür brauchen. Und dann gibt es einen Zeitsprung. Wir gehen ins Jahr 2005. Da lernen wir dann den Sohn der beiden kennen, der die ganze Zeit über das Gefühl hat, irgendwas stimmt nicht, warum reden meine Eltern nicht über ihre Vergangenheit? Sie hat nämlich versucht, alles von ihm fernzuhalten. Es gibt außerdem noch als Parallelfigur den Enkel eines der Täter, einen Lehrer und die Journalistin Nora und die ist im Prinzip dafür da, zwischendurch anklagend ins Publikum zu schauen und ganz hoch den Zeigefinger zu erheben. Hören wir mal einen Ausschnitt.
Ich rede nicht von Schuldgefühlen. Das ist eine narzisstische Maske, sie hindert uns daran, zu unserer Verantwortung zu stehen. Und ja, wir waren nicht dabei, aber heute wissen wir es. Wie machen wir uns diese Geschichte zu eigen? Wie gehen wir damit um?
Das klingt ja so, als ob Alexandra Badea, die eben auch Autorin ist in diesem für dieses Stück, dass sie ziemlich plakativ das tut, was ihr Verlag ihr schon mal zugeschrieben hat, nämlich denjenigen Sprache zu verleihen, die nicht gehört werden. Bleibt das so plakativ?
Es ist weitgehend leider so. Es ist wirklich ein Lehrstück und wir kriegen ständig auch von anderen Figuren gesagt, was wir gerade zu denken haben. Also sogar in den Dialogen des Liebespaares klingt es papieren, klingt es hölzern, hat man immer den Eindruck, die Figuren müssen jetzt sagen, wofür sie gerade stehen. Und Serge Fouha darf als Amar dann, wenn er zurückkommt aus Afrika, auch ein bisschen Emotion zeigen. Auch das hören wir mal.
Wir haben ihnen verboten, in die Geschichte einzugehen. Siehst du, in den Städten, die sie befreit haben, Denkmäler für Senegal schützen?
Mama.
Nicht. Kein Spur. Wie sollen wir hier leben, ohne diese Toten zu verraten?
Amar, du verschanzt dich hinter deinem Hass.
Ich spüre keinen Hass. Ich will nur die Anerkennung dieser Verbrechen.
Inszeniert hat der Regisseur und Videokünstler Poutier Lionel Sommé aus Burkina Faso. Bildstarkes Theater macht er sonst, aber hat in Köln ja nicht im Großen Haus inszeniert, sondern im Depot 2. Das ist die kleinere, ausgelagertere Spielstätte. Ist es denn trotzdem optisch wuchtig geworden?
Das Optische ist wahrhaftig sehr, sehr reizvoll. Also die Bühne zeigt ganz am Anfang erst einmal im Zentrum ein großes Bett, in dem wir Amar und Nina kennenlernen. Das wird dann irgendwann rausgeschoben, als festgestellt wird, trotz aller Rettungsversuche, diese Beziehung kann einfach nicht überleben. Wir haben so angedeutete Häuser, Stellwände, Krankenhausbetten mit auf der Bühne, die alle eine Rolle spielen. Aber besonders interessant finde ich wirklich die Videos. Vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben ja diesen Lehrer, Regie heißt er, gespielt von Glenn Golds. Und der setzt sich, sein Großvater ist gestorben und hat sich wohl anscheinend sein Leben lang damit gemartert, mit diesen Schuldkomplexen, aber solange er lebte, konnte er davon nichts erzählen. Er hat es quasi seinem Enkel hinterlassen und der wühlt sich den ganzen Abend durch die Briefe, durch die historischen Quellen. Er kriegt langsam mit, was da passiert, stellt plötzlich fest, oh, ich bin ja der Enkel eines Mörders. Kann es sein, dass ich selbst zum Töten fähig bin? Also der zermartert sich genauso wie es Amar tut und wie es dann später auch der Sohn Biram tut mit der Vergangenheit, also mit dem, wofür er eigentlich überhaupt nicht verantwortlich ist. Und da gibt es ein wirklich sehr, sehr spannendes Video. Wir sehen diesen Schauspieler in Uniform, also er nimmt die Rolle seines Großvaters ein, über die Videos parallel und dann wird das ganz, ganz schnell wie in einem Schnittgewitter flackert das an einem vorbei und man merkt, wie da Identitäten verschmelzen über viele Jahrzehnte, über zwei Generationen hinweg und da eine ganz große Verstörung passiert. Also auf dieser optischen Ebene hat der Abend doch wirklich einiges zu bieten. Ich will jetzt auch die Schauspieler nicht fertig machen. Die haben wirklich mit teilweise unfassbar schlechten Texten zu kämpfen. Katharina Schmalenberg als Nina ist auch zum Beispiel absolut großartig. Aber was die Autorin hier auch ein bisschen versucht, sie versucht, dieses Lehrstückhafte herauszunehmen, indem sie dann doch auch noch ein bisschen Drama erzählt auf der Bühne. Und das wird dann teilweise auch noch soapig, wenn also diese Nina, gespielt von Katharina Schmalenberg, von der Journalistin mit ihrer Vergangenheit oder der Vergangenheit ihres Ex-Lebensgefährten konfrontiert wird, erleidet sie einen Schlaganfall und spricht plötzlich nur noch Rumänisch, weil das ja ihre eigene Herkunft ist. Und dann sieht man sie im Krankenhausbett virtuos gespielt. Aber all das hat wirklich den Eindruck, ja, von einer seltsamen Mischung aus Kolonialismuskritik und Soap.
Vielen Dank, Stefan Keim, über die Premiere, die deutschsprachige Aus dem Schatten, Tia Roy. Heute Abend Autorin war Alexandra Badea und inszeniert hat Poutier Lionel Sommé. Das klingt so regional, Stiftung preußischer Kulturbesitz, ist aber eine der größten Kultureinrichtungen der Welt. Mit globalen Schätzen in Museen wie der Alten Nationalgalerie oder dem Pergamonmuseum mit dem Pergamonaltar oder dem wunderschönen blauen Ishtar-Tor aus Babylon, das der Architekt Robert Koldewey im heutigen Irak ausgegraben und dann nach Berlin verhandelt hat. Aber auch mit der trotz aller Kürzungen immer noch größten Universalbibliothek, der Staatsbibliothek in Berlin, dem Geheimen Staatsarchiv und den Forschungsinstituten. Eine Reform sollte das Stiftungsgesetz aus den 50er Jahren modernisieren, die einzelnen Institutionen autonomer und agiler machen. Kurz vor Weihnachten war auch die erste Lesung dieses Gesetzes im Bundestag. Die Ampelkoalition und auch die CDU und die Linke haben zugestimmt. Also sollte es noch von der alten Regierung verabschiedet werden. Aber jetzt geht es auf einmal nicht mehr weiter. Unser Kollege Nikolaus Bernau hat recherchiert. Hallo, schön, dass Sie da sind. Und wodurch sollten denn die Einrichtungen der SPK, sagen wir jetzt, um Zeit zu sparen, autonomer und agiler werden?
Ja, schönen Abend. Das ist eine relativ komplizierte, so Verwaltungsrecht eben. Das ist die spannende Angelegenheit dabei gleichzeitig. Die Stiftung ist eben als eigene Institution organisiert und kontrolliert wird sie einerseits von dem künftigen Vorstand, in dem der ganz neu organisiert werden soll. Und das zweite ist der sogenannte Stiftungsrat. In dem Stiftungsrat der heutigen Stiftung, das ist das Gesetz von 1957, Anfang der 1990er, nur mal ganz kurz überarbeitet, sitzen 20 Mitglieder. Von den 20 Mitgliedern sollen nur noch 9 übrig bleiben. Das ist das Zentrale. 2 von der Bundesregierung, und zwar nur Kulturstaatsministerium und Finanzministerium. Das heißt nur die Ministerien, die direkt mit der Stiftung, mit den Stiftungsinteressen verbunden sind. Dann 7 von den Ländern. Die Stiftung wird von den Bundesländern und vom Bund zusammengetragen. Und dann sollen immer noch Vertreter des Wissenschaftlichen Beirats an jeder Sitzung teilnehmen. Die Hoffnung dabei ist die, dass man sehr viel mehr Effizienz in der Mittelverwendung hat. Das heißt, dass man die Etats, die lächerlich gering sind, das muss man wirklich sagen, also im Vergleich zur Smithsonian Institution in Washington ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz chronisch unterfinanziert, dass man diese Mittel eben besser verwerten kann und vor allem, dass die Stiftung viel schneller agieren kann, zum Beispiel auf aktuelle Ereignisse.
Dieser Stiftungsrat, was kann der, welche Befugnisse hat er denn?
Also der kann nicht etwa direkt eingreifen, dazu ist er nicht da. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern er ist dazu da, um über die Verwendung der Mittel und über die korrekte Verwendung der Mittel zu wachen. Das ist im Grunde genommen die Funktion. Diese Mittel kommen ja zu 75%, was den Betriebshaushalt angeht, zu 75% vom Bund, zu 25% von den Ländern, 100% der Baugelder kommen vom Bund. Das heißt, da dreht es sich richtig um sehr, sehr viel Geld. Das sind alleine vom im normalen Grundhaushalt 135 Millionen Euro. Im Gesamthaushalt sind das fast 300 Millionen Euro, die da ausgegeben werden für mehr als 2100 Mitarbeiter und eben diese wirklich weltbedeutenden Sammlungen. Das ist nicht irgendein Laden, sondern das ist eine der wichtigsten Kulturinstitutionen der Welt.
Wenn jetzt dieser Stiftungsrat kleiner und agiler wird, was gibt es denn da zu kritisieren? Ist doch eigentlich gut.
An sich ist das mal ganz gut, deswegen hat man sich auch geplant und zwar doch immerhin innerhalb der letzten 8 bis 9 Jahre. Das ganze Projekt, die Stiftung zu reformieren, geht auf die vorletzte Bundesregierung zurück, also auf die vorletzte Kulturstaatsministerin, nämlich auch Monika Grütters, ist jetzt in die jetzige Regierung mit reingehoben worden. Und die Grundidee ist tatsächlich die, dass es eben agiler werden soll. Die Kritik daran ist jetzt die, ja, dass der Bundestag als der eigentlich Finanzier des Ganzen, 75%, wie gesagt, der Kosten nur im Betriebshaushalt, dass der Bundestag gar nicht in diesem Stiftungsrat vertreten ist. Und das wird jetzt vor allem mal, wohlgemerkt, nach 9 Jahren Verhandlungen, die begonnen haben zu einer Zeit, als die CDU noch mit an der Regierung war, das wird jetzt gerade von Abgeordneten vor allem der CDU kritisiert, aber nicht nur von denen, sondern auch von denen der FDP, die ja bis vor ganz kurzer Zeit mit in der Regierung waren.
Da gibt es 2 Dinge, die ich nicht verstehe. Also die Monika Grütters, CDU-Frau, hat diese Reform geplant und in der ersten Lesung hat die CDU, jetzt bleiben wir mal bei der, ja auch dafür gestimmt, die FDP auch. Und es sieht ja jetzt im Moment gut aus für die CDU, mit der Union in die Regierungsverantwortung zu kommen. Also was hat die denn dann ausgerechnet ein Problem, damit am Hebel zu sitzen in diesem Stiftungsrat, weil das ja dann passieren würde? Warum torpediert sie jetzt dieses Gesetz?
Wenn ich ganz ehrlich sein sollte, ich verstehe es auch nicht so ganz. Ich glaube, es ist im Wesentlichen Wahlkampf, sowohl von der FDP als auch von der CDU und von deren einzelnen Abgeordneten. Es sind nicht die CDU und es ist nicht die FDP, das muss man auch sagen. Es sind einzelne Abgeordnete, aber die genügen ja in dem Falle. Und die kämpfen einfach derzeitig darum, eine Stimme zu kriegen und eventuell im Fall der FDP auch zuletzt noch zu sagen, ja, wir sind auch da, weil die FDP ja nicht unbedingt im nächsten Bundestag vertreten sein muss.
Und was sagt die Regierung dazu?
Ja, das ist so ein bisschen seltsam. Also der Sprecher von Claudia Roth hat uns mitgeteilt, dass es eben ganz wichtig wäre, dieses Gesetz in diesem Legislaturperiode noch zu verabschieden. Das ist logisch. Sie hat das mit ausgehandelt und dass man deswegen jetzt verhandle und dass man das Ganze im Einvernehmen mit dem Bundestag und mit dem Bundesrat machen will. Mit dem Bundesrat hat man sich ja bereits geeinigt und dass eigentlich keinerlei Dissens besteht über das Gesetz. Das gibt es ja tatsächlich nicht. Deswegen wurde es ja in der ersten Lesung schon verabschiedet. Und dass die SPK dringend reformiert werden soll. Stimmt, sind wir uns auch alle einig drüber. Und zwar seit ganz vielen Jahren. Also das heißt, die Politik sieht jetzt, oh, wir haben da eventuell doch ein ganz ernsthaftes Problem. Weil das ist ganz offensichtlich. Wenn man sich die ganzen Sachen und die ganzen Äußerungen durchguckt, dann merkt man, das Kulturstaatsministerium hat offensichtlich mit allen möglichen Leuten intensivst verhandelt, aber nicht mit den Bundestagsfraktionen. Die wurden irgendwie als Gesetzen angenommen. Ist ja auch logisch. Bis vor kurzem war man mit denen ja in der Mehrheit in der Regierung, konnte die Sache also in dem Sinne als sicher annehmen, dass sie durchkommt. Und keiner hat ja damit gerechnet, dass die Legislaturperiode verkürzt wird.
So, wenn aber jetzt das nicht durchkommt, gebracht wird, dieses Reformgesetz. Was droht denn dann?
Ja, das ist ziemlich dramatisch, was dann passieren kann. Das Erste ist natürlich, dass der ganze Prozess neu aufgerollt werden muss in der nächsten Legislaturperiode. Gut, man hat natürlich die Vorarbeiten, das heißt, man kann schneller entscheiden. Aber die Reform innerhalb der Stiftung läuft ja bereits. Das heißt, die staatlichen Museen haben sich ganz heftig umgebaut. Die Staatsbibliothek braucht Planungssicherheit. Alle anderen Institutionen brauchen Planungssicherheit. Es gibt die 12 Millionen Euro, die kürzlich bewilligt wurden vom Bund und von den Ländern. Die müssen sicher ausgegeben werden, auch rechtssicher ausgegeben werden können. Das heißt, die gesamte Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hängt jetzt in der Luft. Und kein Mensch weiß, wie der nächste Bundestag zusammengesetzt sein wird. Es könnte durchaus sein, dass zum Beispiel die AfD und die BSW dort, das BSW, Entschuldigung vielmals, dass die dort eine Blockademinderheit haben. Die haben sich bis jetzt kulturpolitisch noch nicht besonders hervorgetan. Aber das ist natürlich ein Traummittel, um zu sagen, hallo, wir als Opposition wollen uns erstmal profilieren. Das heißt, wenn das nicht verabschiedet wird in dieser Legislaturperiode, kann sich der ganze Reformprozess der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ja mindestens mal verzögern.
Vielen Dank, Nikolaus Benau, für die Aufdröselung dieser gar nicht so unkomplizierten Geschichte.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Daniel Marschke.
Der Goslarer Kaiserring geht in diesem Jahr an die Düsseldorfer Bildhauerin Katharina Fritsch. Der Charakter ihrer Arbeiten, die Größe, die scheinbare Einfachheit und malerische Qualität verleihe den Kunstwerken eine starke Aura, heißt es in der Begründung der Jury. Seit ihrem Hauptwerk, der Tischgesellschaft von 1989, gilt Katharina Fritsch als Repräsentantin einer neuen Bildhauergeneration. Der undotierte Kaiserring wird seit 1975 verliehen und gilt als einer der renommiertesten Preise für moderne Kunst. Die ersten Preisträger waren Henry Moore und Max Ernst. Später folgten Künstler wie Joseph Beuys, Gerhard Richter und Christo. Das oberste Gericht der USA verhandelt seit heute über die mögliche Abschaltung von TikTok in den Vereinigten Staaten. Die Kurzvideoplattform hatte gegen ein Gesetz geklagt, mit dem der chinesische Mutterkonzern ByteDance verpflichtet wird, sein US-Geschäft bis zum 19. Januar zu verkaufen. Die US-Behörden werfen ByteDance vor, über TikTok US-Bürger auszuspionieren und im Sinne der chinesischen Führung zu manipulieren. Wegen dieser Vorwürfe wurde TikTok in anderen Staaten bereits ganz oder teilweise gesperrt. Am Berliner Ensemble ist das Weigel-Jahr eröffnet worden. Dabei wurde der Innenhof des Theaters nach der Schauspielerin Helene Weigel benannt. Am 12. Mai jährt sich ihr Geburtstag zum 125. Mal. Mit ihrem Mann, dem Dramatiker Bertolt Brecht, hatte sie 1949 das Ensemble gegründet. Bis zu ihrem Tod 1971 leitete sie das Theater als Intendantin. Internationale Bekanntheit erlangte Helene Weigel vor allem mit der Verkörperung der Mutter Courage. In der DDR bewahrte die gebürtige Wienerin Brechts Werke vor der Zensur und veröffentlichte sie mit dem Surkamp-Verlag in einer Gesamtausgabe. Der Münchner Zeichner Markus Grolig hat den Deutschen Cartoonpreis 2024 erhalten. Das teilte die Karikatura-Galerie für komische Kunst in Kassel mit. Die Jury ermittelte den Gewinner aus mehr als 4000 Motiven. Der preisgekrönte Cartoon zeigt ein Großraumbüro, in dem ein Angestellter mit Baby auf dem Rücken und Gepäck fragt: Chef, kann ich im Büro Homeoffice machen? Der Kommentar darunter erklärt die Krise auf dem Wohnungsmarkt verschärft. Der Deutsche Cartoonpreis wird von der Frankfurter Buchmesse und dem Hamburger Lappan Verlag vergeben. Der erste Preis ist mit 3000 Euro dotiert. In Stendal in Sachsen-Anhalt hat die evangelische Stadtgemeinde nach 26 Jahren ein gestohlenes historisches Kirchenbuch zurückerhalten. Es gilt als eines der ältesten Bücher in der Altmark und enthält die Tauf-, Hochzeits- und Sterbeeinträge vom späten 16. bis zum frühen 18. Jahrhundert. Der berühmteste Eintrag ist laut Gemeinde die Taufe von Johann Joachim Winkelmann im Jahr 1717, dem Begründer der klassischen Archäologie und der modernen Kunstwissenschaft.
Was die Stadien des FC Bayern, des ersten FC Köln, von Stuttgart oder Wolfsburg, also was die Fußballstadien können, nämlich ihre Namensrechte an Versicherungsunternehmen, an Auto- oder Energiefirmen verkaufen, das muss doch auch in der Kultur möglich sein, hat sich der Intendant Daniel Morgenroth gedacht und zu Beginn der Spielzeit im September den Namen seines Hauses, des Gerhard-Hauptmann-Theaters in Görlitz-Zittau, zum Verkauf, zur Versteigerung angeboten, für eine sechsstellige Summe. Hat sich seit vergangenem Herbst aber niemand gemeldet, der diese Summe auch bezahlen wollte. Jetzt werden die Namensrechte doch nicht verkauft. Es wird weiter Gerhard-Hauptmann-Theater heißen. Vor der Sendung habe ich mit Daniel Morgenroth gesprochen. Hallo.
Schönen guten Abend, hallo.
Jetzt haben Sie ja nur so rund 3 Monate nach einem Großsponsor gesucht und es hatten schon im September einige vermutet, dass es vielleicht nur sowas wie eine erweiterte Performance ist, weil Kapital ja auch auf der Bühne Thema gewesen ist damals. Also war es tatsächlich eine Erweiterung des Bühnenprogramms dann doch oder haben Sie es wirklich ernsthaft versucht?
Naja, also ich sage mal so, unsere Spielzeit Motto Kapital geht ja weiter und es ist eigentlich für uns auch schon gerade fast erschreckend, wie Kunst und Leben hier ineinander hinein und zurückfließen, weil was wir hier auf der Bühne in den 4 Sparten künstlerisch und Kapital beackern, passierte hier natürlich in der Versteigerung der Namensrechte und passiert gerade im Großen, in ganz Sachsen, wo wieder mal die kommunalen Theater und Orchester vor dem finanziellen Ausstehen. Das heißt, hier beflügeln sich gerade Kunst und Leben gegenseitig, wo ich selbst mittlerweile gar nicht mehr ganz sicher bin, was wo endet.
Ist aber auch sehr schön künstlerisch ambivalent, einfach diese Frage offen stehen zu lassen. Aber sagen Sie doch mal, wie sind Sie denn vorgegangen in diesem echten Anliegen oder der Performance? Was war denn Ihr Verteiler? An wen haben Sie sich gewendet? Wie haben Sie diese Sponsoring-Suche kommuniziert?
Also es ist tatsächlich ja so, wir haben das in den Medien breit kommuniziert und das wurde ja auch deutschlandweit weit kommuniziert und aufgenommen und debattiert. Wir haben auch einige Unternehmen direkt angeschrieben aus verschiedensten Branchen. Wir haben auch, ohne ins Detail gehen zu wollen, ich habe mit einem großen Getränkehersteller tatsächlich auch länger hin und her verhandelt, die sich dann doch nicht dafür entschieden haben. Also wir haben schon probiert, einen Sponsor für dieses Theater zu finden und jemanden dafür zu werben und zu schauen, ob das denn funktioniert, dass man da Summen einwirbt. Aber natürlich müssen das schon entsprechende Summen sein. Also dass wir für eine schmale Mark unseren wunderbaren Gerhard Hauptmann hergeben, das sollte auch nicht sein. Aber jemand, der dann doch bereit gewesen wäre, eine sechsstellige oder höhere Summe zu zahlen, den haben wir nicht gefunden.
Ich meine, Coca-Cola-Theater, das war ja auch in der Medienberichterstattung schon zu hören gewesen. Haben Sie denn auf der Suche nach Firmen, die Sie angesprochen haben, irgendwie sich überlegt, was hat denn da gepasst und was hätte nicht mehr gepasst?
Naja, also es gibt die Grenzen. Die Grenzen wären immer die des guten Geschmacks sicherlich gewesen. Und ansonsten gilt aber doch irgendwie, glaube ich, das Primat des Geldes, wenn jemand erstmal bereit ist, eine Menge Sponsoring auf den Tisch zu legen, um unserem Theater zu helfen. Denn es ist ja auch zum Grade immer ein Punkt, das uns aufgegeben wird. Von der Politik wird ja gerne gefordert, werbt doch mehr private Mittel ein, bringt doch mehr Sponsoring rein. Mhm. Und dann müssen wir das natürlich machen. Und dann auch noch wählerisch aber zu sein, sagen, wir haben auch noch einen hohen moralischen Anspruch, es muss diese oder jene Kriterien erfüllen. Also den Luxus hat man dann, glaube ich, nicht. Aber es zeigt sich ja jetzt ohnehin, dass offensichtlich das private Sponsoring im Theater- und Orchesterbereich nicht so erfolgreich ist wie im Sport.
Sie haben gerade gesagt, die Grenzen des guten Geschmacks. Wie definieren Sie die denn?
Also
bei manchen wäre das bei prominenten Getränkeherstellern schon überschritten gewesen.
Ja, das ist, könnte man sicher drüber reden. Ich weiß nicht, fänden Sie das Coca-Cola-Theater Görlitz-Zittau schon die Grenze des guten Geschmacks überschreitend?
Also man kann es auch mehrfach lesen, ja. Ist auch schlau von Ihnen, die Frage zurückzustellen. Ich sehe, Sie sind mit allen Wassern gewaschen.
Naja, ich denke, darüber muss man dann wirklich akut debattieren. Und eine gewisse Provokation steckt natürlich drin. Also da gebe ich Ihnen natürlich.
Aber es wäre auch Popkultur drin, ne?
Ja, es steckt auch Popkultur. Es ist genau so ein bisschen, Andy Warhol ist auch drin. Und auf der anderen Seite bin ich auch trotzdem sehr froh, dass wir weiter Gerhard Hauptmann Theater heißen. Jetzt nicht eben Coca-Cola Theater oder gar Rheinmetall Theater oder so etwas. Also da bin ich schon sehr froh drum.
Nochmal zurück zu den ausgebliebenen Sponsoren. Was glauben Sie, was hat die eigentlich zurückgehalten?
Ich kann da natürlich auch nur mutmaßen. Also ich weiß nicht, ob man der Ansicht war, dass Theater nicht genug Menschen erreicht. Wobei, ich habe es ja schon gesagt, also tatsächlich physisch gehen mehr Menschen in Theater und Konzerte, als physisch ins Fußballstadion gehen. Mhm. Also man erreicht schon viele Menschen. Vielleicht hatte man auch Angst, dass man am Ende der Böse ist, weil es gab natürlich auch Kritik, wie kann man diesen Namen verkaufen. Also die Frage wäre für mich natürlich als Unternehmen, stehe ich am Ende als der Retter da, der das Theater unterstützt, oder stehe ich als der Buhmann da, der sein Logo auf Gerhard Hauptmann aufprägen will. Also das könnte ich mir vorstellen, könnte Unternehmen so abgehalten haben.
Ja, ich fühle mich da ja eher so an dieser Stelle, wem gehört eigentlich der öffentliche Raum angegriffen, wenn ich auf einmal genötigt bin, irgendwelche Werbefirmennamen zu sagen, weil ich mich da jetzt verabredet habe. Ne? Ja. Also wenn ich ins Gerhard-Hauptmann-Theater will, aber dann sage, ja, wir treffen uns im Coca-Cola-Theater, dann finde ich, ist das für mich gemein, weil ich quasi mit in dieses Werbegeschäft verpflichtet werde, sozusagen.
Ja, da haben Sie sicher recht, aber es ist ja durchaus so, dass der öffentliche Raum in vielen Bereichen ja immer mehr durch Werbung, durch Kommerzialisierung in Beschlag genommen wird.
Ja, also, klar, und schon auch sehr lange und auch zu Recht diskutiert wird.
Ja, na, und deshalb ist es eigentlich sehr schön und deshalb auch jetzt unsere Forderung, dass die öffentliche Hand doch tatsächlich sich zur Kultur bekennen muss. Also anders als man das in Berlin gerade tut, sagen muss, nein, das muss sein, das müssen wir ausfinanzieren, weil es eben ein gezielter Raum ist, der zwar Geld verdienen muss und Eigenbeträge erwirtschaften, aber der eben nicht rein kommerziell ist, sondern der anderen Ideen, anderen Modellen Luft bietet und dadurch eine ganz zentrale Funktion einnimmt.
Wer waren denn die beiden Firmen, die Geld geboten haben und wie viel haben die geboten?
Das war tatsächlich eine Privatperson und eine Institution, aber ich nenne jetzt einfach mal keine Summen. Aus Diskretion.
Okay. Wenn man das als Performance sieht, die etwas vorführen möchte, dann haben Sie sehr erfolgreich vorgeführt, eben, das haben Sie auch gerade gesagt, dass das, was die Politik fordert, nämlich zu gucken, wenn die öffentlichen Töpfe nicht mehr so viel hergeben, dass man irgendwie so im privaten Bereich versucht, irgendwelche Partnerschaften einzugehen. Jetzt müssen Sie sich aber doch wieder anders finanzieren, also nehmen statt der Kommerzialisierung die Politik wieder in die Pflicht und fordern eine Reform des Kulturraumgesetzes. Darüber werden ja in Sachsen die kommunalen Theater und Orchester gefördert. Was möchten Sie verändern an diesem Kulturraumgesetz?
Also ich glaube, es ist zwingend wichtig, dass in das Kulturraumgesetz jetzt dynamische Mittel eingebaut werden. Also dass tatsächlich jedes Jahr die Mittel um 2-3% anwachsen. Die sind bisher statisch und wir alle wissen, wenn ich Mittel über 10 Jahre statisch lasse, während alle Kosten, besonders die Personalkosten, explodieren, dann sinken die eigentlich. Also eigentlich ist da die Forderung sehr simpel. Man muss jetzt einfach anerkennen, dass Theater und Orchester große Institutionen mit viel Personal sind und deshalb jedes Jahr auch Aufwüchse sein müssen. Da sind auch die kommunalen Träger in der Pflicht, aber eben auch das Land Sachsen. Und es muss vor allem, glaube ich, die betroffenen kommunalen Theater und Orchester in dieses Kulturraumgesetz hineinschreiben, zu sagen, die wollen wir in der Fläche erhalten. Wir wollen nicht nur Kultur in Leipzig und Dresden, was toll ist, aber wir wollen das eben auch in der Fläche, weil ich glaube, dass die Theater und Orchester in der Fläche eine so wichtige Aufgabe erfüllen für das Gewebe unserer Gesellschaft, unserer Demokratie, dass ich sie nicht missen möchte. Also Geld ist durchaus da und deshalb rege ich mich auch immer sehr auf, wenn dieses Primat von der Politik kommt, man müsse nun mal sparen und das wird so hingenommen. Ich werde das überhaupt nicht hinnehmen. Ich finde, das ist überhaupt eine politische Entscheidung, wofür man Geld ausgibt und wo man sparen will. Es ist genug Geld da und es ist eine politische Entscheidung, wofür wir Geld ausgeben. Also überspitzt gesagt, wenn wir wieder Kanonen brauchen, sind 100 Milliarden gar kein Problem. Aber wenn wir dafür sorgen sollen, dass die Kommunen eine ordentliche Finanzausstattung haben, um ihre Theater und Orchester zu finanzieren und ihre Musikschulen, ihre Bibliotheken und Volkshochschulen, dann sagen wir, jetzt müssen wir aber doch mal wirklich, wir haben ja wirklich über unsere Verhältnisse gelebt, nun muss doch wirklich gespart werden. Das finde ich unanständig.
Und wo tragen Sie Ihren Unmut jetzt hin und wie geht es jetzt weiter für das Gerhard-Hauptmann-Theater in Görlitz-Zittau?
Naja, erstmal, also die gute Nachricht für unser Theater ist ja, wir hatten im vergangenen Jahr tatsächlich ein Rekordjahr mit 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Also wir sind eine sehr vom Publikum getragene Institution, das ist toll. Für uns und die anderen Theater in Sachsen heißt es jetzt sehr viele Gespräche führen und sehr viel Lobbyarbeit machen, dass tatsächlich diese Mittel auch vom Land fließen und dass auch der Bund anerkennt, dass er nicht die Kommunen mit immer mehr Aufgaben überhäufen kann, ohne sie finanziell zu kompensieren. Also wir haben viel, viel Lobbyarbeit vor uns, weil künstlerisch sind die Orchester und Theater in Sachsen auf dem richtigen Weg.
Aber mit dieser Aktion haben Sie ja schon bewiesen, dass Sie Lobbyarbeit auf Faszinierendste schon beherrschen. Vielen Dank für das Gespräch, Daniel Morgenroth. Und
sehr
alles
gerne,
Gute.
Jederzeit. Tschüss.
Tschüss.
Fazit.
Klappt doch. Geschichten vom Gelingen.
Ja, nicht nur die Theater können sich Theater eigentlich nicht mehr leisten. Menschen, die oft als sozial schwach bezeichnet werden, auch nicht. Dabei ist sozial schwach ja eigentlich die komplett falsche Bezeichnung. Oft haben Menschen, die arm sind, und das ist ja mit sozial schwach gemeint, sogar gute Netzwerke, Communities, in denen sie sich gegenseitig helfen. Also wer arm ist, ist nicht automatisch sozial schwach, aber könnte kulturell schwach werden. Denn Kino, Theater, Konzerte kosten Geld. Und wer bei solchen Ereignissen Ereignissen nicht mit dabei ist, hat weniger Teil. Das versucht die Kulturtafel in Lübeck zu ändern, durch Spenden für Tickets und dadurch, dass sie die nicht verkauften Restplätze an arme Menschen weitergeben kann. In unserer Reihe Klappt doch, stellt unser Korrespondent aus Schleswig-Holstein Jörn Schaar vor, wie das in Lübeck läuft.
Das Büro der Kulturtafel liegt am Rand der Lübecker Altstadt. In der Nachbarschaft Friseursalons, Modeläden und Handyshops. Hinter dem Schaufenster mit der Aufschrift Kulturtafel ist ein großer barrierefreier Raum. Das hauptsächlich ehrenamtliche Team der Kulturtafel betreut von hier aus mehr als 2500 registrierte Gäste. Eine davon ist Dilet Miyarsal. Die 40-Jährige ist verwitwet, kümmert sich allein um ihre Tochter und bezieht Bürgergeld. Die Kulturtafel sei viel mehr als nur ein gelegentlicher Ausweg aus dem Alltagstrott, erzählt sie. Sie hat psychische Probleme und die Kulturtafel habe ihr zu neuer Stärke verholfen.
Ich nehme an Therapien teil und bin dabei, herauszufinden, wer ich bin, was mir gut tut, wie ich mich wieder aufbauen kann und stärken kann. Kulturtafel ist für mich so eine große Tür, wo ich durchgehen kann und mich neu wieder erleben kann und das wieder erfahren kann, was ich früher gemacht habe, geliebt habe und jetzt wieder erleben darf.
Wer sich als Gast in der Kulturtafel anmelden möchte, muss einmal im Jahr die Bedürftigkeit nachweisen, zum Beispiel mit dem Bürgergeldbescheid. Für Dilet Miyarsal war es ein großer Schritt, sich überhaupt bei der Kulturtafel anzumelden. Sie musste erst mal den Mut finden.
Das war irgendwie immer so eine Hemmschwelle, überhaupt hierher zu kommen, zu sagen, ich möchte gerne an der Kultur wieder teilnehmen, am Leben wieder teilnehmen, aber ich habe nicht so die Möglichkeiten, die man so haben möchte. Ja, ich bin stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, weil ich den Erfolg jetzt sehe, weil ich sehe, dass es mir wirklich gut tut, meiner Seele gut tut, meinem Herzen gut tut.
Wer wann Karten für eine Kulturveranstaltung bekommt, entscheidet eine Software. Denn die gespendeten Karten reichen längst nicht für alle Registrierten aus. Benachrichtigt werden die Gäste grundsätzlich per Telefon. Als Dilet Miyarsal das erste Mal so einen Anruf bekam, war sie richtig aufgeregt.
Oh, das war, ich war da beim Einkaufen, mitten im Supermarkt eigentlich und ich stand am Regal. Mir war heiß und kalt zugleich, irgendwie war ich total aufgeregt, ganz komisch. Danach habe ich gesagt, warten Sie bitte, ich muss mir das aufschreiben, weil das einige Angebote waren, das waren so 3-4 Angebote. Und dann so, muss ich mich jetzt entscheiden, was mache ich jetzt, wo würde ich am liebsten hingehen, am besten alles auf einmal. Ja, das war sehr, sehr aufregend.
Die Kulturtafel gibt 2 Tickets an jeden Gast aus. So sollen die Gäste die Möglichkeit haben, auch mal Freunde oder Verwandte einladen zu können. Die Dilet Miyarsals Augen leuchten, als sie von ihrer Freundin erzählt, die sie so mitnehmen konnte.
Sie war zum ersten Mal in ihrem Leben in einer Oper drinne und hat sich überhaupt nicht vorstellen können, was das ist. Sie war hin und weg, sie hat nur noch gepfiffen und geklatscht und wir haben gestanden und haben uns gar nicht mehr hinsetzen können. Ich fand das sehr, sehr schön, sehr inspirierend und sehr bestärkend auch für mich. Ich war sehr stolz auf mich, dass ich auch jemanden eine Freude schenken konnte.
Für Dilet Miyarsal ist die Kulturtafel auch eine Chance, verlorene soziale Kontakte wieder neu zu knüpfen. Etwas, das die Leiterin der Kulturtafel, Christine Goddemeier, oft hört.
Das war eine Mutter, die war alleinerziehend, ist in die Armut gerutscht und hat gesagt, meine Clique hat mich am Anfang noch gefragt, willst du mit essen gehen, willst du mit ins Kino kommen? Und wenn ich dann 3-mal Nein sage, dann fragt mich einfach niemand mehr.
Sie versteht sich deshalb zum Teil auch als Sozialarbeiterin, die sich die Geschichten der Menschen anhört und sie darin bestärkt, dass sie und ihre Freunde in Theater oder Oper eingeladen und erwünscht sind. Das ermöglichen neben 130 Kulturpartnern, darunter Bühnen, Museen, Festivals und ein großer Zirkus, auch Privatleute.
Immer wieder kommt es vor, dass Leute hier zu uns ins Büro kommen und sagen, ich habe mir Karten gekauft für die und die Inszenierung, aber jetzt ist ein Geburtstag dazwischen gekommen oder eine Reise oder was auch immer. Aber bevor sie im Altpapier landen, möchte ich damit jemandem eine Freude machen. Und das finde ich auch ganz schön, dass uns sozusagen die Stadtgesellschaft mitdenkt, dass man eben den Leuten hier Teilhabe ermöglicht und jederzeit seine nicht genutzten Karten hier abgeben kann.
Jörn Schaar über die Kulturtafel in Lübeck in unserer Reihe Klappt doch. Und da hören Sie in den kommenden Tagen auch noch die Geschichte einer Genossenschaft aus Erfurt, die ein altes Schauspielhaus kauft und zum Kulturzentrum umbaut. Ja, was fehlt denn jetzt noch, damit Sie morgen am Wochenendsamstag ausschlafen können? Na, dass Ihnen jemand sagt, was in den Feuilletons steht, damit Sie das schon mal verschlafen können. Tobias Wenzel hat zusammengefasst.
Sehnsuchtsort Los Angeles, ein Paradies in Schutt und Asche, titelt Robert Glatzinger im Tagesspiegel. Aber das Feuer hat nicht nur die Upper Class angegriffen. Wenn nun gesagt werde, von den Bränden seien Arme und Reiche und Menschen aller Hautfarben gleichermaßen betroffen, wird Andreas Kilb allerdings skeptisch. Wirklich? Fragt er in der Frankfurter Allgemeinen und empfiehlt ein 25 Jahre altes Buch, dessen Autor die wiederkehrenden Großfeuer und ihre Folgekosten als Zeichen einer gesellschaftlichen Fehlentwicklung gelesen habe. Kilb meint Ökologie der Angst des US-amerikanischen Stadtsoziologen Mike Davis. In dem Buch habe der Wissenschaftler das rasante Wachstum von Los Angeles seit 1900 als Wechselspiel von Naturzerstörung und sozialer Segregation beschrieben. Als Folge, so Davis, stiegen die Kosten für Brandbekämpfung und Katastrophenschutz in schwindelerregende Höhen, während die afroamerikanische Bevölkerung in den Cityquartieren verelendete. Vielleicht sei es nun an der Zeit, schreibt Kilb in der FAZ, Mike Davis wieder zu entdecken. Wobei Davis in seinem Buch erschreckend radikal wirkt, wenn er laut Kilb fordert, das reiche Malibu abbrennen zu lassen und die eingesparte Summe in die Bildung der Ärmsten zu investieren. Nur über meine Leiche, würden wohl die Reichen in Malibu sagen. Mit »Nur über meine Leiche« hat der chilenische Schriftsteller Ariel Dorfmann in der Süddeutschen Zeitung das spanische »Ni muerto« übersetzt. »Ni muerto«, wörtlich »nicht einmal tot«, hat nämlich der kolumbianische Literaturnobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez einmal zu Ariel Dorfmann gesagt. Da ging es um die Frage, ob Garcia Marquez, den seine Freunde Gabo nennen, einer Verfilmung seines Romans »100 Jahre Einsamkeit« zustimmen würde. Nur über seine Leiche eben. Mein Freund Gabo ist mittlerweile leider ziemlich muerto, unwiederbringlich, und 100 Jahre Einsamkeit wird auf Netflix gestreamt, begleitet von begeisterten Kritiken. Dorfmann ist eher enttäuscht, denn die sprachliche Meisterleistung des Romans gehe in der Netflix-Serie verloren. Auch werde eine Epidemie der Schlaflosigkeit, die das Dorf Macondo heimsuche, in der Serie gespenstisch dargestellt. Ganz anders im Buch. Eine Epidemie der Schlaflosigkeit wird mit der gleichen Selbstverständlichkeit präsentiert wie ein Kind, das am Daumen lutscht, erläutert Ariel Dorfmann in der SZ. Wenn man wie diese Netflix-Verfilmung signalisiert, dass etwas Unnatürliches im Gange ist, indem man es mit dröhnender Musik unterlegt und die meisten paranormalen Episoden in eine düstere, abgedunkelte Atmosphäre hüllt, erzeugt man genau den gegenteiligen Effekt. Die Verfilmung macht uns zu Voyeuren des Exzentrischen und Unheimlichen, die sich mit vertrauten Tropen trösten, anstatt uns wie das Buch zu fragen, was genau ist Realität? Was Realitätsverfälschung ist, konnte man beim Gespräch zwischen Elon Musk und Alice Weidel beobachten. Den Höhepunkt des Eiertanzes erreichte das Gespräch, als Weidel auf Adolf Hitler zu sprechen kam. Da drischt sie die unter Rechtsextremen altbekannte Phrase »Hitler sei Kommunist gewesen«, schreibt Kira Kramer in der FAZ und ergänzt, Musk habe diesen Unfug und alles andere unwidersprochen stehen lassen. Den Grund des Scheiterns ihres vermeintlichen Dialogs, der sich als zwei Monologe im gleichen Raum entpuppte, erkannte Weidel in der zweiten Hälfte des Gesprächs gar selbst, ohne zu begreifen, dass sie ihre eigene Lage adressiert. Wer von Ja-Sagern umgeben sei, der könne sich nicht entwickeln, so Weidels hellsichtiges Urteil, auf das Musk ein promptes Ja zurückgab. Kira Kramers Kommentar: Mehr quod erat demonstrandum hat nie in diesen zwei Buchstaben gesteckt.
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Ihnen eine gute Nacht. Ich bin Vivian Perkovic. Schönen Abend.